Mensch hat einen Weg zu beschreiten. Meistens sind es Grenzen, die Probleme bereiten. Und so ist es schon seit ewigen Zeiten. Ich mein, alle haben ein Päckchen zu tragen, hoffen auf bessere Tage, gehen über Bäche und Fahle. Aber die Angst hat die Hosen an. Sie baut eine Grenze zwischen dir und dem gelobten Land. Eine Wende bekommt nur wer an ein Ende noch nicht denkt. Wer die Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Diese Mauern.
Hallo, welcome, bienvenue, willkommen, Aquaba, Karibu Salama, buenas tardes, dobadan, dobrodošli und so weiter. Unsere Informationsanalyse und Berichte heute in der Sendung Grenzenlos. Ein Interview mit einem Mitglied der GW, Bericht vom DGB, Bundeskongress. Antifaschismus ist selbstverständlich und bleibt Aufgabe der Gewerkschaften. Dann Bericht über den größten Faschistenaufmarsch in Slowenien. Größter Faschistenaufmarsch von Europa mit 10.000 Teilnehmern. Dann ein ausnahmsweise einigermaßen gerechtes Urteil gegen Naziterror. Ein Beispiel des Faschoterrors. Dann, jetzt sprechen wir, Kommentar gegen die Desinformation und die Fake News und den Polizeiterror und der Polizeistaatsübung in Ellwangen gegen Geflüchtete. Dann ein Interview mit Jürgen Kreislin, Heckler und Koch in allen Kriegsgebieten, Mexiko, über 100.000 Opfer. Mitverantwortlich, Bundesregierung. Dann kurzer Ausschnitt zur Geschichte, Aufarbeitung der Arbeiterinnenbewegung, der Kämpfe in den 60er bis 80er Jahren in Italien, nicht nur in Italien. Beitrag musste ich leider stark kürzen. Und dann Dokumentation und gekürzter Beitrag der Audioaufnahmen des Festumzugs Karl Marx zum 200. Geburtstag, ein Videobeitrag, weniger gekürzt und mit Interviews, findet ihr im letzten Kommunalinfo. Dazwischen fällt mir noch ein, gibt es noch eine Analyse, einen Bericht zur Situation im besetzten Afrin. Soweit die Beiträge, wie immer. Die Vorstellung einiger Publikationen, auch wenn verkürzt nur mit Überschriften, lokale, regionale und auch bundesweite Veranstaltungen, Demonstrationen und Konferenzen. Jetzt geht's los.
Die verlief sehr gut und auch wenig kontrovers. Also der Grund, warum man den direkten Bezug zum Kongress in München gestrichen hat, war halt einfach, weil man den allgemeingültig sozusagen halten wollte. Es gab deutliche Redebeiträge, die gesagt haben, Antifaschismus ist ein notwendiger Grundpfeiler des DGBs. Es gab einen sehr guten Redebeitrag, gerade von der Jugend, die das nochmal herausgestellt hat. Und der Antrag wurde dann eben auch einstimmig angenommen, was natürlich ein sehr tolles und ein sehr deutliches Signal auch ist, gerade in der Debatte des aktuellen Rechtsruck. In dem Antrag heißt ja nicht nur, Antifaschismus ist eben Grundpfeiler gewerkschaftlicher Arbeit, sondern dass man sich eben auch da, das ist da ja sehr explizit erwähnt, sich hinter denjenigen und Kollegen stellt, die Anfeindungen ausgesetzt sind, was ja jetzt immer da auch der Fall ist, also von Bedrohung von Journalisten bis zu Attacken auf Flüchtlingshelfer und Drohungen auf Flüchtlingshelfer, auch da, all das war Thema auch der Diskussion, gerade auch, weil die Gewerkschaften ja auch immer mehr unter den, sage ich mal, von AfD und Co. geraten. Na, die stellen ja immer wieder Anfragen zur antifaschistischen Arbeit der Gewerkschaften in Parlamenten, die bezeichnen Gewerkschaften als Verfassungsfeinde und Gefahr für die Demokratie, wie zum Beispiel Beatrice von Storch in Bezug auf Verdi. Dass man den Grundpfeiler ist schon eine sehr deutliche Aussage, es ist nicht was, was man nebenbei betreibt, sondern ein wichtiges Geschäft. Und das finde ich, ja, ist ein ziemlich deutliches Signal, vor allem wenn so ein Antrag einstimmig angenommen wird, dann hat er nochmal eine ganz andere Wirkung.
Was bedeutet denn die Annahme dieses Antrags jetzt praktisch für die zukünftige Arbeit des DGB? Gibt es da bereits Projekte oder ähnliche Weisungen, Dinge, die diesem Antrag konkret dann folgen werden?
Ja, ich denke, dass dieser Antrag dazu führt, dass man noch intensiver als bisher sich auch mit dem Thema AfD auseinandersetzt, dass man aber auch noch mehr wie bisher auch die Bündnisarbeit, sage ich mal, verstärkt, dass man gerade da in den Bereichen, das ist ja dann Aufgabe der örtlichen Gliederungen, da wo zum Beispiel, wenn AfD-Parteitage stattfinden, sich an den Mobilisierungen dagegen beteiligt, dass eben auch solche Dinge wie so ein Antifa-Kongress wie in München im letzten Jahr, dass sowas eben nicht mehr strittig ist durch diese klare Annahme von diesem Antrag. Ich denke, da werden sich mehr als genug Projekte, sage ich mal, entwickeln. Das ist jetzt weniger was, was tatsächlich auf diesem Bundeskongress passiert, sondern das ist ja auch was, was auf der örtlichen Ebene passiert. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein großer Rückhalt auch für die Leute vor Ort und für die Aktivitäten vor Ort. Ich weiß zum Beispiel in Bayern, im Zuge der Landtagswahl wird man sich in Bayern natürlich von gewerkschaftlicher Seite ganz intensiv zum Beispiel auch mit der AfD auseinandersetzen, die ja in Bayern in den Landtag einziehen will. Also ich glaube, da ist man auf einem sehr, sehr Weg eigentlich, dass man diesen Kampf auch konsequent weiterführt. Es wurde ja auch ein weiterer Antrag beschlossen im Zuge dieser Diskussion zum Umgang mit der AfD, dass man eben die AfD nicht als eine normale Partei sieht, die man da eben mal wie andere Bundestagsfraktionen zu Diskussionen einlädt oder Ähnlichem, sondern dass die für uns als Gewerkschaften kein Diskussionspartner sind.
Genau, jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, der mich da, sagen wir mal, irritiert. Und zwar eben genau bezogen auf dieses Antifa-Treffen in München oder auch auf ein ähnliches Treffen, das in Frankfurt hätte oder stattgefunden hat, welche beide behindert wurden oder es wurde versucht, es zu behindern, und zwar durch die Gewerkschaft der Polizei, die im DGB Mitglied ist. Gab es da Äußerungen seitens der Gewerkschafter der Polizei zu diesem Stimmungswechsel?
Weiß nicht, inwieweit das ein Stimmungswechsel ist oder inwieweit, was da, sage ich mal, eine Rolle spielt. Ich glaube, man muss das schon ein bisschen die Debatte differenzierter betrachten. In München war es natürlich auch so, es ging dem ja eine ganz ausführliche Hetzkampagne, sage ich mal, von rechten Medien und auch von der GdP-Konkurrenzorganisation DEPOLK, also die eine Beamtenbund-Gewerkschaft ist und sehr eng scheinbar verbandelt ist mit hier entsprechenden Strukturen, weil die haben sofort diese rechte Medienkampagne gegen den Antifa-Kongress aufgenommen und dafür die GdP unter Druck zu setzen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, Stimmungswechsel der GdP war, weil dieser Kongress in München konnte ja dann im letzten Jahr auch stattfinden. Auch die Veranstaltung in Frankfurt konnte ja stattfinden. Also dem gehen natürlich dann immer mal wieder Debatten, sage ich mal, voraus, aber es gab da keine kritischen Beiträge jetzt von der GdP dazu. Im Gegenteil, in Vorbesprechungen haben auch die Vertreter der GdP immer gesagt, Antifaschismus ist auch für uns Grundverständnis in den Gewerkschaften. Die GdP hat auf jeden Fall eine relativ klare Haltung jetzt auch bei diesem Antrag gezeigt.
Ja, dazu, die GdP hat sich eben damals gerade bei dieser Diskussion um den Antifa-Kongress in München, war das eben der Fall, gegen quasi diesen nun beschlossenen Antrag in der Form reinreden lassen von der DPOLG. Die GdP hat auch ganz offen gesagt, sie haben Angst, dass ihnen von der DPOLG Mitglieder weggefischt werden, wenn sie Antifa-Kongresse in den Gewerkschaftshäusern zulassen. Jetzt gab es da ja des Öfteren dann auch eben Vermutungen zu sagen, naja, wenn die Gefahr so groß ist, dass da Polizeibeamte dann zu der rechteren Gewerkschaft quasi übersiedeln, dann muss man sich ja vor dem Hintergrund eines antifaschistischen Grundverständnisses eigentlich schon wundern, dass man diese Gewerkschaftsmitglieder halten möchte. Wie oder wird das überhaupt thematisiert, diesen Widerspruch?
Das wird schon, denke ich mal, vor allem in der GdP auch diskutiert, aber man sieht hier jetzt schon auch mit der Haltung, die die GdP da, sage ich mal, jetzt an den Tag gelegt hat, dass es darum geht, ja auch Polizistinnen und Polizisten, sage ich mal, auch zu gewinnen, die das anders sehen. Also auch wenn man sich anschaut, die GdP hat eine positive Mitgliederentwicklung. Das ist jetzt kein Geheimnis, steht ja auch in allen Zeitungen, die DGB-Gewerkschaften an sich verlieren Mitglieder. Und die GdP gehört zu einer der Gewerkschaften, der es am erfolgreichsten gelingt, Mitglieder zu gewinnen. Und ich glaube, dass da schon auch die Erkenntnis eine Rolle gespielt hat, dass gerade eine deutliche Positionierung gegen die Depolk auch dazu beiträgt, da gerade Polizistinnen und Polizisten zu gewinnen, die da vielleicht auch eben auch diese andere Meinung vertreten. Ich sehe da keinen, nicht jetzt unbedingt die Gefahr des Mitgliederverlustes, das zeigt ja eben, dass die GdP auch Mitglieder gewinnen und glaube ich, dass auch mit dieser klaren Positionierung. Also jetzt nicht nur in dem Bereich mit dem Antifa-Kongress, sondern zum Beispiel auch, was jetzt die Ablehnung von diesen Ankerzentren angeht, die ja hier Innenminister Seehofer auch, sage ich mal, aus Bayern heraus auf den Bund exportieren will. Auch dagegen hat sich ja die GdP sehr deutlich ausgesprochen.
Ja, dazu zu den Ankerzentren möchte ich vielleicht auch anmerken, dass man in den Argumentationen der GdP sieht, dass sie ja auch vor allem das ablehnen, weil sie sagen, das ist nicht die Aufgabe der Bundespolizei, sich um sowas zu kümmern. Die Aufgabe der Bundespolizei sei der Grenzschutz. Also dass es ja auch keine direkte politische Ablehnung des Inhalts von Ankerzentren ist, sondern vor allem gesagt wird, wir kriegen das personell irgendwie nicht hin. Ganz ähnlich eine Diskussion, die verläuft ums Polizeiaufgabengesetz, wo sich auch eben zum Beispiel der Bundesvorsitzende Oliver Machoff da er dagegen geäußert hat, meinte, man möchte eine demokratische Polizei haben, wohingegen die GdP Bayern ganz ausdrücklich und sich auch mehrmals sehr positiv gegenüber dem Polizeiaufgabengesetz geäußert hat. Gleichzeitig gibt es auch andere Mitgliedsgewerkschaften des DGB, wie zum Beispiel auch Verdi und Teile der IG Metall, die sich ja ganz ausdrücklich gegen das Polizeiaufgabengesetz engagieren. Auch gerade eben in Bayern, in diesem No-PAG-Bündnis, sind auch einige Gewerkschaftsgruppen aktiv. Äußern sich solche Widersprüche in der Gewerkschaft? Wie wird das dort ausgetragen?
Äußert sich eigentlich hier gar nicht so stark, weil in der GdP wird das sicher intensiv diskutiert, wie man jetzt zu diesem Polizeiaufgabengesetz steht. Also sowohl Oliver Malchow als Bundesvorsitzender, aber auch sein Stellvertreter Jörg Radek zum Beispiel, die haben ja jeweils Stellungnahmen abgegeben, in denen sie gerade das bayerische PAG sehr scharf kritisieren. In Bayern wird das scheinbar auch nochmal anders diskutiert. Da sind die Positionen recht unterschiedlich. Aber zum Beispiel für die anderen Gewerkschaften im DGB ist das jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein Signal dafür, sich nicht gegen das PAG zu engagieren, also wie man ja auch in Bayern sieht. Also es ist ja nicht so, dass der DGB, sage ich mal, da jetzt vorgibt, ganz genau, wie sich Gewerkschaften zu verhalten haben. Der DGB ist ein Dachverband, da treffen sich alle Gewerkschaften und hat die Aufgabe, so in möglichst vielen Fragen da eine Einheit herzustellen. Das ist die eine Aufgabe. Die zweite ist aber auch, Partikularinteressen, also die Interessen einzelner Berufsgruppen zu gucken, inwieweit kann man die vertreten und inwieweit ist es aber dann auch nötig, sage ich mal, dass solche Partikularinteressen, die in allen Gewerkschaften so vorherrschen, mal hintanstehen für den größeren politischen Zusammenhang. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man in einem Verband mit 6 Millionen Mitgliedern, mit 8 Mitgliedsgewerkschaften, dass da auch ganz unterschiedliche Positionen vorherrschen. Und das klappt auch eigentlich, sage ich mal, ganz gut.
Dann noch zu einem Punkt, wo sich der DGB recht einig zu sein scheint. Und zwar gab es auch einen Antrag, sich gegen die 2% des Bruttoinlandsprodukts als Investition in Militärhaushalt auszusprechen, wo man sagt, man bittet die Bundestagsabgeordneten oder der DGB, die DGB-Führung soll die Bundestagsabgeordneten bitten, eben sich dagegen zu engagieren, dass diese 2% des BIP da hinein investiert werden, wobei ja eben auch zum Beispiel sowas wie die Bundeswehr irgendwie in Verdi drinsteckt, die da vielleicht auch ein Interesse daran hätte, sieht man da jetzt an diesem Punkt, wo man sich einig ist, die Möglichkeit im DGB zu sagen, eben da wird jetzt groß mobilisiert, es wird eine bundesweite Demo oder eine Kampagne dagegen aufgezogen, zu sagen, dass man dagegen auch sichtbar einen Protest macht?
Ja, auf jeden Fall. Also man wird sich da beteiligen. Das wurde auch bei der Antragsdebatte da nochmal deutlich gemacht. Man wird verstärkt jetzt auch Unterschriften unter diesen Appell gegen das 2%-Ziel sammeln, auch in den Betrieben. Es haben ja auch schon viele Gewerkschaftsvorsitzende, sage ich mal, unterschrieben. Unter anderem zum Beispiel eben Frank Zirtke von Verdi, obwohl, das ist eben kein Widerspruch, dass Verdi trotzdem, sage ich mal, die Beschäftigten der Bundeswehr organisiert. Man kann sich aber da trotzdem auch in den Gewerkschaften, das ist eben manchmal Aufgabe, da das Größere von anzustellen. Man wird auch definitiv da die Mobilisierung verstärken und das aus mehreren Perspektiven heraus, weil natürlich mehr Geld in Rüstung, mehr Geld her bedeutet natürlich auch weniger Geld für die wichtigen Aufgaben, sage ich mal, in der öffentlichen Daseinsvorsorge, in Kindergärten, in Schulen. Die DGB war schon immer auch Friedensgewerkschaft und hat sich schon immer auch da engagiert. Und ich finde das sehr gut, dass man da genau diesen Antrag jetzt nochmal sehr, sehr klar gestellt hat, dass man sich eben gegen dieses 2%-Ziel ausspricht und dass man eben genau da auch die Aktionen dagegen unterstützen will. Und das kam eben, wie gesagt, auch von allen Gewerkschaften. Und das steht in keinem Widerspruch dazu, dass Verdi auch, sage ich mal, die Beschäftigten in der Bundeswehr organisiert und auch die IG Metall, die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie betreut, beziehungsweise für die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie zuständig ist. Da gab es auch da überhaupt keinerlei Diskussion darüber, nicht gegen dieses 2%-Ziel, sage ich mal, vorzugehen. Und ja, da wird man sich auf jeden Fall an Aktivitäten und Aktionen beteiligen und eben auch, sage ich mal, Druck auf die Politik, sage ich mal, verstärken. Durch Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, durch Gespräche der Bundesregierung, durch solche Unterschriften, Aktionen in den Betrieben und so weiter. Also da bin ich mir sehr sicher, dass recht viel laufen wird, weil das auch tatsächlich ein viel diskutiertes Thema auf dem Bundeskongress eben war, der Umgang mit diesem 2%-Ziel und eben der Kampf auch nicht nur für eine ja, bessere Welt mit besseren Löhnen, sondern auch für eine friedlichere Welt. Das kam eigentlich bei vielen Anträgen zum Ausdruck.
Ja, dazu kann ich mir 2-3 Kommentare nicht verkneifen. Erstmal ist die Frage, wie viel Prozent der Polizeibeamten und auch der staatlichen Schlägerbanden bei der Polizei überhaupt gewerkschaftlich organisiert sind. Zweitens ist meine Erfahrung, dass Polizeigewalt und Polizeiterror hauptsächlich auf Großdemonstrationen und gegen Kriegsgegner, Antifaschistinnen in der Regel straffrei bleiben, sowie auch sehr viele Morde, auch rassistische Morde durch die Polizei in der Bundesrepublik bisher straffrei geblieben sind. Im Übrigen zu der Politik der Gewerkschaften und des DGB denke ich, dass die Gewerkschaften, vor allem die Gewerkschaftsfunktionäre und Leitungen, sich mal Gedanken machen sollten, welche Mitverantwortung sie für die Rechtstendenzen haben, insofern, dass sie alle gewerkschaftlichen Mittel nicht eingesetzt haben, um die absichtliche Verelendung zu verhindern und den Wiedereintritt der Bundesrepublik in die Angriffskriegspolitik auch nicht verhindert haben. Meiner Ansicht nach 2 wesentliche Faktoren, die zu Brutalisierungen und zur Stärkung der völkischen und faschistischen Schweinepest geführt haben. Soweit meine Kommentare. Und nun zum nächsten Beitrag.
Vorwiegend Kroaten aus ganz Europa angereist, muss man dazu sagen, nicht eben nur aus Kroatien, sondern auch aus den anderen Ländern Europas, vor allen Dingen auch aus Deutschland und Österreich. Und offiziell handelt es sich um eine kirchliche Veranstaltung. Die Veranstalter geben ja immer wieder raus, dass es eine pietätvolle Veranstaltung sein soll, zum Gedenken an die Opfer eben dieser sogenannten Tragödie von Bleiburg, bei der tatsächlich irgendwie Bleiburg der Ausgangspunkt von Verbrechen der Pietopartisanen an NS-Kollaborateuren und auch an Zivilisten war. In diesem Jahr durch den Druck war da, sagen wir mal so, die Verneigung vor den Ustascher bei den Teilnehmern, die das wollten, etwas dezenter. Aber natürlich war dann gut zu erkennen für jeden, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt. Sei es, dass da irgendwelche Wehrmachtssoldaten auf T-Shirts zu sehen waren, sei es, dass da jemand mit einem T-Shirt rumlief, auf dem das Konterfei von Ante Pavelic, dem Ustascher Führer, prangte. Oder sei es der allgegenwärtige Ustascher Gruß Saddam Splemni, den konnte man da überall sehen.
In den Medien war ja auch zu sehen, teilweise, dass Hitlergrüße stolz vorgeführt wurden. Mhm. Und 7 Festnahmen gab es wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz. Mhm. Hast du da was mitbekommen?
ich persönlich habe jetzt auch nur die Fotos gesehen von den Hitlergrüßen, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich denke, da gab es mehr als genug Anlass, wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz vorzugehen. Mir hat einfach gereicht, was ich mitbekommen habe, von zum Beispiel der politischen Rede, die da auf dem Leubacher Friedhof gehalten wurde, wo jemand gefordert hat, dass der Antifaschismus als Grundlage des kroatischen Staates gefälligst aus der Verfassung beworfen wird. Problem in dieser Veranstaltung ist, die Veranstalter werden sich immer wieder rausreden, dass das ja alles nur im Umfeld der Veranstaltung stattfindet und nicht auf dem Leubacher Feld selbst. Aber das sind nun mal die Teilnehmer dieser vermeintlich kirchlich pietätvollen Veranstaltung.
Im Leubacher Feld selbst ist dann ja die Gedenkveranstaltung, wo ja auch eine Messe abgehalten wird. Und die Diözese Gurk Klagenfurt muss für eine Messe, die dort abgehalten wird, eben eine Genehmigung erteilen. Und die haben ja den Veranstaltern bestimmte Auflagen gegeben, dass eben keine faschistischen Symbole da im Umfeld auch nicht benutzt werden sollten. Von der Diözese aus sagt man jetzt aber, ja, wir müssen das erst prüfen und erst danach gibt es eine Entscheidung, wie wir im nächsten Jahr vorgehen, ob diese Genehmigung der Messe wieder erteilt wird.
Also wenn Sie es jetzt wirklich ernst meinen, dann müssten Sie eigentlich im nächsten Jahr die Veranstaltung nicht stattfinden lassen, denn trotz der Eingangskontrollen, die es da gab, habe ich dann auch während der Messe jede Menge eindeutig positiv auf den Faschismus Bezug nehmende Symbolik entdeckt. Sei es, dass es Parteiabzeichen waren von rechtsradikalen Parteien aus Kroatien, die da offen vorgeführt wurden, oder sei es, dass es, ich habe ein Foto geschossen von einem Mann, der hatte auf der Rückseite seines T-Shirts Kroatisch stehen und darüber den Reichsadler. Das sollte selbst eigentlich in Österreich irgendwie auffallen, dass man sich mit der Symbolik der Osterschar nicht auskennt. Ob das ausreicht, um da irgendeine kirchliche Veranstaltung zu verbieten, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, man muss sich einfach klar machen, die Veranstalter, der Bleiburger Ehrenzug und so, ich glaube, das kriegen viele in Österreich gar nicht mit. Die sind vorher in kroatischen Medien, haben sie sich überall als die großen Opfer dargestellt von einer bitterbösen Kampagne. Und das Lustige daran ist, sie empfinden es als Zumutung für sich, dass jetzt von der Diözese Auflagen gemacht wurden, wie es darf kein Alkohol ausgeschenkt werden, es dürfen eben keine Osterschaff-Devotionalien verkauft und Zeichen gezeigt werden. Im Prinzip sind diese ganzen Auflagen, die Diözese gemacht hat, ja eigentlich nichts anderes, als dass die Diözese sagt, ja, macht eine pietätvolle kirchliche Veranstaltung, wie ihr es eigentlich machen wollt, wie ihr es ja immer selbst betont. Und jetzt ist das auf einmal eine riesengroße Zumutung. Also ehrlich gesagt, die ganze Veranstaltung ist gekennzeichnet seitens der kroatisch-katholischen Kirche von einer unglaublichen Doppelzüngigkeit. Darum geht's. Und dessen sollte sich die Diözese klar sein und sich nochmal gut überlegen, ob sie da eigentlich sozusagen ihr Platzett geben will für so eine Veranstaltung, die auch eigentlich einen ganz anderen Charakter hat, nämlich einen dezidiert politischen.
Der AK Bleiberg-Blieberg beschreibt es als Mythos, dass auf diesem Leubacher Feld eben ein angebliches Massaker passiert ist. Ist es deiner Meinung nach legitim, dort so ein Gedenken abzuhalten auf diesem Gebiet?
Es ist natürlich eine schwierige Frage, weil es sind vorwiegend NS-Kollaborateure, übrigens nicht nur Ustascha, sondern auch aus Serbien, Slowenien und sogar irgendwie Kosaken waren dabei, die dann irgendwie sich nach Bleiburg geflüchtet hatten. Es waren aber eben auch Zivilisten dabei, die und hin oder her, ob man, wie immer man dazu steht, es waren extra legale Erschießungen, die dann nicht in Bleiburg durchgeführt wurden, sondern eben dann wieder auf jugoslawischem Gebiet. Aber diese Veranstaltung wird ja dazu genutzt, zum einen irgendwie einen Mythos tatsächlich aufzubauen, denn wenn man sich die Reden da anhört, und das kann ich Ihnen jetzt sagen, 2013 war das genau wie 2018, dann gibt es einfach keine Zeit vor 1945. Es wird dann immer so getan, als ob die Geschichtsschreibung mit diesem Mai 1945 beginnt und dann ist immer nur von den unschuldigen Opfern von 1945 die Rede und dass da unter diesen Opfern eine ganze Menge Leute dabei waren, die daran beteiligt waren, hunderttausende Menschen in Kroatien teilweise bestialischerweise abzuschlachten. Davon ist nie die Rede. Und es gibt, was ich in meinem Artikel dazu geschrieben habe, ist dieser Opfermythos, das ist ein Fundament. Das ist ein politisches Fundament für eine Allianz, die da sozusagen in dieser vermeintlichen kirchlichen Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue zelebriert wird, nämlich die Allianz zwischen der kroatischen nationalistischen Rechten, teilweise der faschistischen kroatischen Rechten und der katholischen Kirche, die sich als Nationalkirche versteht. Und die Kroaten versuchen halt einfach eine durchgängige Opfererzählung für Kroatien zu entwerfen. Und das beste Beispiel dafür, 3 Tage vor dieser Veranstaltung hat Pfarrer Kutlescher, das ist der Sprecher des Bleiburger Ehrenzugs, ein Geistlicher, der übrigens für kroatische Gemeinden in Deutschland zuständig ist, in Kroatien in der TV-Show eines bekannten Rechtsextremisten gesessen. Und da hat er den schönen Satz gesagt, diejenigen, die Bleiburg verbieten wollen, das sind diejenigen, die sowohl 1941 als auch 1991 gegen die kroatische Unabhängigkeit waren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann, einmal die Unabhängigkeitsbewegung 1941, und das sind die Ustascha, das sind Faschisten, und die Unabhängigkeit Kroatiens 1991 von Jugoslawien, das ist dasselbe. Da sieht er also eine Kontinuität und damit bedient er ein Narrativ, dass die Ustascha sozusagen als ersten Versuch kroatischer Unabhängigkeit im 20. Jahrhundert verharmlost und ihnen dafür auch sämtliche Verbrechen begibt. Und das ist einfach die Geschichtserzählung und der Mythos, der auf Blauburg, auf dem Lorbacher Feld gepflegt wird.
Auslöser lag schon mehr als 2 Jahre zurück. Im Jahr 2016, im Februar, gab es einen sogenannten nationalen Trauermarsch in Weimar. Da alljährlich versuchen da Neonazis, das Gedenken an die Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Das ist auch die Verbindung dieser zwei eingangs beschriebenen Pressemitteilungen bzw. Angriffe, weil beide vorher Neonazi-Aufmärsche hatten. Also die Täter von einem Aufmarsch kamen und dann mit dem Zug zurück nach Magdeburg, wo sie herkommen, gefahren sind. Und dann in Kalbe ein schwarzer Mann eingestiegen ist, ein Geflüchteter aus dem Niger, damals 21 Jahre jung. Und das Pech hatte, dass er in denselben Waggon einstieg, wo diese Gruppe oben feierte, sich freute und sich sehr, sehr sicher fühlte. Und dementsprechend, als sie auf ihn aufmerksam wurden, ihm sofort meinten, sagen zu müssen, dass er hier nichts zu suchen hätte. Und ihn bepöbelten, als er dann darauf nicht in ihrem Sinne reagierte, sondern sich das eigentlich sozusagen verbieten wollte, kam es zu einem brutalen Gewaltexzess, dass eigentlich 6 Täter, einer konnte nicht ermittelt werden, das Ganze spielte sich, wurde im Gericht gesagt, in 1 Minute ab. Dass es überhaupt beim Gericht gelandet ist, hatte damit zu tun, dass es eine Videoaufnahme gab in dem Zug. Das wussten die Nazis in dem Moment noch nicht anscheinend. Oder es war ihnen egal. Jedenfalls konnte dadurch eben rekonstruiert werden, dass der Betroffene innerhalb von 1 Minute so stark zusammengeschlagen wurde. Am Ende auch noch regungslos auf dem Boden liegend gegen Kopf getreten wurde. Also wirklich massive, brutalste Gewalt, dass er mit einem Augenhöhlenbodenbruch, also das kann potenziell lebensgefährlich sein, so eine Verletzung muss nicht, aber ist sehr gefährlich, auch ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Die zweite Frage zielte schon auf das Urteil, was jetzt vor ein paar Tagen gesprochen wurde in Schönebeck. Was war das Urteil?
Das Urteil war 4 Verurteilungen. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Nun bin ich keine Juristin, aber der Freispruch ist insoweit, dass die Staatsanwaltschaft hat beantragt, ihn zu verurteilen wegen Mittäterschaft, wegen sogenannter psychischer Beihilfe. Also das heißt, es gibt da Rechtsprechung, dass wenn jemand eine Tat mit unterstützt, in sozusagen innerer Haltung das Ganze gut heißt, dass man auch mit dabei, mit gefangen, ja, so ungefähr, dass man dann auch mit verurteilt werden kann. Dieser Angeklagte stand halt noch auf der Treppe, hatte sich mit der Bierflasche in der Hand das Ganze genüsslich angeschaut, hat es auf jeden Fall gut geheißen, hat sich aber, wie der Richter sagte, selbst die Hände nicht schmutzig gemacht. Der Richter hat ihn freigesprochen, er meinte, es reichte nicht. Muss man sehen, es ist eh davon auszugehen, dass es in die Berufung gehen wird, also nochmal am Landgericht in nächsthöhere Instanz wahrscheinlich. Die anderen 4 Angeklagten wurden alle zu Freiheitsstrafen verurteilt, zum Teil auch recht hoch, bis 2 Jahre, 9 Monate. 3 Freiheitsstrafen, die alle über 2 Jahre waren, auch nicht, also auch als Haftstrafe. Eine, weil derjenige noch nicht vorbestraft, also noch nicht vorbestraft galt, zur Bewährung ausgesetzt. Das ist für sachsen-anhaltinische Verhältnisse durchaus ein Urteil, was auch eine Signalwirkung hat. Also es mag die Höhen nicht einschätzen, das ist auch nicht das Wichtigste, aber es war vor allen Dingen eher die mündliche Urteilsbegründung, wo ich positiv überrascht war und durchaus wichtig fand.
Der Richter, das können wir ja gleich aufgreifen, sprach nämlich von Schlägertrupps, SA-Schlägertrupps, die da tätig waren. Das ist relativ selten. Ist zu befürchten, dass dieser relativ klare Spruch des Richters in der nächsten Instanz wieder fallen kann? Oder wie sind da die Einschätzungen?
Es war, man muss vielleicht noch sagen, anfänglich Wir sind auf den Prozess später aufmerksam geworden. Was mich am meisten ärgert, auch nachdem wir dann ja nochmal auf die Urteilsverkündung hingewiesen haben, dass die Presse, sozusagen die Printmedien, die lokalen Radio, was es sozusagen hier in Sachsen-Anhalt so gibt, überhaupt nicht aufgegriffen haben, dass dieser Prozess, massiver Angriff, überzeugte, krasse Neonazis, absolut außer dem Radar der normalen Öffentlichkeit stattfand. Diese Ansiedlung beim Amtsgericht eben auch, das Ganze hatte einen Tag Beweisaufnahme, ja, wo die Zeugen gehört wurde. Die Staatsanwaltschaft hat noch versucht, einen rechtlichen Hinweis zu beantragen im Sinne, dass dieser Augenhöhlenbodenbruch ja auch eine potenziell lebensgefährliche Verletzung ist. Ich habe andere Prozesse erlebt, da wurde das genauso gesehen. Da fand ein Prozess vor dem Landgericht statt, da wurde ein Sachverständiger beigezogen, da wurde das erörtert. So klar der Richterspruch am Ende war, so finde ich es doch eigentlich ein bisschen lapidar, wie mit dieser Tat umgegangen wurde. Und ich würde auch denken, dass es vom Landgericht durchaus auch eine vielleicht noch mit Sachverständigen eine ausführliche Verhandlungsführung gegeben hätte. Und es ist so, also wenn wir es nicht mitgekriegt hätten, wäre es komplett unten durchgerutscht. Und das finde ich schon bedenklich bei so einem schweren Angriff.
Nicht unten durchgerutscht ist der zweite Fall, auf den wir jetzt aufmerksam machen wollen, über den wir reden wollen. Das war im Zuge eines 1. Mai, der in Halle stattgefunden hat. Eine versuchte Demonstration von Neonazis, die dann eben nicht stattgefunden hat aufgrund von Gegenprotesten. Und im Zuge dessen gab es dann einen Angriff 2017, der jetzt, wo jetzt die Anklage erheben wurde und wo es jetzt zu einem Prozess kommt. Was ist da passiert 2017?
Ja, 1. Mai 2017 Halle, auch große, also ist beides übrigens Demonstrationen von Die Rechte, also klassische neonazistische Partei und Demonstration, hier nur eben mit dem Vorteil, dass sie nicht marschieren konnten, und es gab eine Gruppe, die schon während dieses versuchten Aufmarsches, sag ich mal, am Bahnhof aufgefallen sind durch massiv, also durch sehr aggressives Verhalten, durch eine einheitliche Bekleidung. Das ist eine sogenannte Kameradschaft Aryans, die eben bundesweit Mitglieder haben, aber auf Demonstrationen mit einheitlichen T-Shirts, Pullovern erscheinen, wo dann drauf steht Aryans Support Your Race, und die eben schon während am Bahnhof versucht haben, auch gegen Demonstrantinnen anzugreifen. Und dann, warum auch immer, von der Polizei nicht direkt bis zu ihren Autos oder aus dem Stadtgebiet heraus eskortiert wurden, sondern sozusagen laufen lassen wurden, was die Folge hatte, dass die sich dachten, wenn man nicht zum Marschieren kam, dann setzen wir uns in unsere Autos und versuchen mal zu gucken, wie wir so erwischen. Also die haben eine regelrechte Jagd veranstaltet, was man rekonstruieren konnte. Sind zuerst in, wer sich hier in Halle auskennt, in Halle Ost mit ihr mindestens 2 Autos geguckt, wen sie finden, der vermeintlich in ihr Bild von Gegendemonstrant oder linke politische Gegnerin passt. Haben da Menschen mit Steinen und Flaschen aus den Autos heraus beworfen. Eine Person wurde dabei auch verletzt. Das ist ein Angriff, der auch angeklagt wurde jetzt. Auch als gemeinschaftliche Tat angeklagt wurde. Und dann sind sie Richtung ehemals Karstadt, Richtung Hasi, so kulturelles Projekt. Dort war auch an dem Tag ein Infostand. Eventuell wussten sie das, eventuell nicht, weiß man nicht. Jedenfalls sind sie dort aus purem Zufall auf eine Wandergruppe gestoßen, die nun wirklich gar nichts mit dem 1. Mai zu tun hatten, da einfach eine Maiwanderung veranstaltet hatten. Aber vielleicht, die einen oder andere hatten vielleicht bunte Haare, jedenfalls sind sie ins Ziel geraten, völlig nichts ahnend. Und wurden aus diesen 2 Autos heraus auch mit Reizgas angegriffen, mit Steinen. Dann stoppten die Autos und sind wirklich mit, also wer das gesehen hat, und es gab Zeugen oder auch die Betroffenen, also man hat es auch im Internet dann ja auch Bilder gesehen, brutal verzerrten Gesichtsausdruck. Das sind ja auch Atzen gewesen, ja, mit Gegenständen in der Hand auf diese Gruppe los. Das war, auch wenn es zum Glück bei den Verletzungen am Ende nicht lebensgefährlich war, aber dieser Moment für die Betroffenen war es, die wollten uns totschlagen. Ja, und haben auch sehr betont, wenn nicht Personen aus der Hase hinzugekommen wären, die das mitgekriegt haben, die sind denen unheimlich dankbar, weil sie nicht wüssten, was ihnen dann passiert wäre.
Ja, zumal dieser Angriff ja auch fotografiert wurde, was auch nicht oft der Fall ist, müsste man eigentlich sagen, okay, gibt es jetzt die Beweise, es gibt die Aussagen und dann wird es jetzt verhandelt und dann gibt es hohe Haftstrafen. Ihr habt aber gesagt, naja, wir kritisieren allein schon den Ort, wo es verhandelt wird. Was ist eure Kritik?
Ja, die Anklage lautet, also ist erstmal, es sind nur zwei Menschen angeklagt und es waren definitiv eine größere Gruppe. Nun kann ich nicht beurteilen, ob die Beweislage für alle gereicht hat, aber der Angriff, den letzteren, den ich beschrieben habe, ist nicht als gemeinschaftliche Tat angeklagt worden. Und das ist ja jetzt nicht so, dass wir als Opferberatung, als Sozialarbeiterin da sagen, dass die Staatsanwaltschaft macht das alles falsch. Es gibt Nebenklagevertreter, die gestandene und erfahrene Juristinnen sind, die diese Kritik haben, die wir sozusagen teilen und die der Meinung sind, das hätte als gemeinschaftliche Tat angeklagt werden müssen, dann vielleicht eben auch mehrere Mitglieder dieser Kameradschaft. Die größte Kritik kommt aber daher, dass es auf der geringst niedrigen juristischen Stufe angeklagt wurde. Also muss ich.
So, den ganzen Beitrag könnt ihr zu Ende hören im Archiv der Freien Radios. In diesem Zusammenhang passend halte ich es für notwendig, auf das NSU-Tribunal, NSU-Komplex auflösen, vor einem Jahr in Köln hinzuweisen. Die Anklageschrift benennt meiner Meinung nach nicht nur die Pleiten, Pech und Pannen, wie es oft benannt wird, sondern fordert die Aufklärung der staatlichen Förderung und der staatlichen Mittaten im Zusammenhang der Förderung des faschistischen Terrorismus. Im Zusammenhang des Beitrags Faschistentreffen in Kroatien auf der Webseite des Vernichtungslagers Jasenovac findet ihr weitere Informationen in Bezug auf den Opfermythos, den die Kollaborateure des deutschen Faschismus nun betreiben. Nichts Neues. Von meinen Informationen her sieht die Realität so aus, dass die Mehrheit der deutschen Faschisten, der Wehrmachtsverbrecher und ihrer Kollaborateure im siegreichen Befreiungskampf gegen die Besatzung der Partisanenbewegung stattfand, dabei auch standrechtliche Erschießungen von der Situation seinerzeit aus gesehen, meiner Ansicht nach, noch viel zu wenig. So, nun zum nächsten Beitrag.
Wenn die Staatsanwaltschaft sich für eine Anklage entscheidet, also meint, genügend Beweise zu haben, dann hat sie die Möglichkeit,
sicher wirken. Die Frage nach den Geschehnissen in Ellwangen zu stellen, ist also nicht, was der Staat gegen Gewalt von Geflüchteten tun kann. Die Frage ist vielmehr, welche gewaltförmige Handlung ist legitimer? Der Widerstand von Geflüchteten gegen Abschiebung, nach der Armut und Folter drohen, oder die Durchsetzung rechtlicher Ordnung, nach der es legal ist, Geflüchtete abzuschieben und nach der es ebenso legal ist, Geflüchtete in Lager einzupferchen. Gewaltförmige Zustände führen zu gewalttätigen Handlungen. Das ist bekannt. Womöglich fing die Gewalt in Ellwangen viel früher an als am Montagmorgen, als die Polizisten kamen, um den jungen Mann nach Italien abzuschieben, wo ihm Lager und wiederum Abschiebung nach Togo drohen, wo die soziale Situation von Geflüchteten eine Katastrophe ist. Womöglich fing sie schon dort an, wo die 500 jungen Geflüchteten in dem Lager in Ellwangen zusammengepfercht wurden. Womöglich fing sie schon dort an, wo der Staat ihnen mit Abschiebung drohte, mit einem Akt der Gewalt, der sie gegen ihren Willen in ein Land zwingt, aus dem sie häufig vor direkter Gewalt wie Krieg und Folter, mindestens aber gewaltförmigen Zuständen, vor Verzweiflung und Armut geflohen sind. Denn dass Abschiebung Gewalt ist, das wissen auch die Polizisten. Selbst im privaten Freundeskreis werden Kollegen, die an Abschiebungen teilnehmen, angefeindet, sagt etwa Ernst Walter, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, in Bezug auf Proteste gegen Massenabschiebungen nach Afghanistan. Die Bundespolizei hat Probleme, Freiwillige zu finden, die die Abschiebung durchzuführen bereit sind. Ähnlich äußerte sich nach dem Vorfall in Ellwangen auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow. Wir sind keine Wachbataillone, sagt er im Bayerischen Rundfunk. Dem Plan Seehofers, die sogenannten Ankerzentren einzurichten, in denen Geflüchtete gegen ihren Willen wieder gewalttätig festgehalten werden sollen, kritisierte Malchow scharf. Das sind Menschen, die sich heute frei in der Bundesrepublik Deutschland bewegen dürfen. Dann sollen sie auf einmal eingesperrt werden. Ob das die neue Willkommenskultur ist, weiß ich nicht. Ellwangen zeigt, diese Migrationspolitik ist gewaltförmig. Was Zivilgesellschaft und selbst die Polizei offensichtlich als Gewalt wahrnehmen, ist für den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel, CDU, jedoch Recht und Gesetz, das von dem Rechtsstaat konsequent umgesetzt werden muss. Auch Innenminister Seehofer sieht die Gewalt nicht in den Lagerbedingungen oder in der Abschiebung, sondern in dem widerständigen Akt der Geflüchteten, die er als Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung bezeichnet, als Gewalt. Und selbst Deutschlandsprecher des UN-Flüchtlingswerks UNHCR, Dominik Bartsch, sagte, eine Abschiebung rechtfertige keinen aggressiven Widerstand und erst recht keine Gewalt. Was also ist Recht? Was ist Gewalt? Zu dieser Frage gesellt sich eine dritte, übergeordnete. Was ist legitim? Die Internierung von Geflüchteten in Lagern, Abschiebung, der Widerstand gegen Abschiebung, die Verteidigung des Bleiberechts? Um diese Fragen entbrennt ein Kampf in der Gesellschaft und das ist gut so. Die Entladung von Gewalt, die diese Woche in Ellwangen beobachtet werden konnte, ist nur das Sichtbarwerden der Gewalt, die als Ankerzentren und Rückführung verharmlost stattfindet und verschärft stattfinden soll. Die Diskussion darüber, welche Migrationspolitik in einer Demokratie legitim ist und welche nicht, muss dringend geführt werden, denn Seehofer ist schon längst dabei, seine Vision durchzusetzen. Im Wesentlichen besteht diese darin, Geflüchtete und MigrantInnen durch Internierung von der Integration abzuhalten und möglichst schnell wieder loszuwerden, auch mittels Gewalt. Bei der martialischen Abschiebung in Ellwangen sind am Donnerstag übrigens 11 Bewohner verletzt worden, 2 sind aus dem Fenster gesprungen. Ist diese Politik legitim? Was Ellwangen zumindest zeigt, diese Politik ist gewaltförmig und gewaltförmige Zustände bringen stets neue Gewalt hervor.
So, der Musikbeitrag hat sich selbstverständlich, kann nicht verstanden werden als Bellizismus oder Verherrlichung von Waffen an sich, sondern als Respekt und Würdigung der notwendigen, auch militärischen Mittel sämtlicher Befreiungskämpfe zur Beendigung der deutschen faschistischen Besatzungen und Beendigung des Zweiten Weltkriegs. So, nun weiter.
In unserem zweiten Artikel zu Ellwangen, dieser erschien am 4. Mai auf der Internetplattform für Netzkultur Telepolis, geht es ebenfalls um Ellwangen und wird als Ausgangspunkt genommen, um die rassistische Politik in der BRD zu diskutieren. Nicht nur in Ellwangen setzt Seehofer um, was die AfD fordert. Es braucht gar keine AfD in der Regierung. AfD-Politik kann auch Horst Seehofer. Das hat er am vergangenen Donnerstag bewiesen, als er sich politisch voll hinter die Maßnahmen der baden-württembergischen Sicherheitsbehörden und der Polizei der Landesaufnahmeeinrichtung in Ellwangen in Baden-Württemberg stellte. Diese Dinge müssen mit aller Härte und Konsequenz verfolgt werden. Mehrere Flüchtlinge wurden festgenommen. In Abschiebehaft sitzt auch ein Mann aus Togo, der bereits vor einigen Tagen nach Italien abgeschoben werden sollte, das nach den Dublin-Regeln für ihn zuständig ist. Weil in Italien viele Flüchtlinge mit einer geringen sozialen Unterstützung überleben müssen, wollen viele von ihnen das Land schnell verlassen. Die Flüchtlinge haben mit ihrem Protest die Abschiebung zunächst verhindert. Sofort wurde in den Medien behauptet, die Flüchtlinge hätten sich gewaltsam gegen die Abschiebung gewehrt. Doch wenn man die Pressemitteilung der Polizei Elwang zu dem Vorfall genauer liest, ist das Geschehen, was die tatsächlich ausgeübte Gewalt betrifft, schon viel undramatischer. Die als extrem aggressiv und gewaltbereit empfundene Konfrontation führte dazu, dass die Polizei die bereits im polizeilichen Gewahrsam befindliche Person wieder freilassen musste, auch um eine andernfalls befürchtete massive Eskalation der Situation zu vermeiden. Die Schlagen mit den Fäusten auf die zwei Streifenwagen war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Dienstfahrzeug beschädigt worden, so das Polizeipräsidium in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Die Fake News von den bewaffneten Flüchtlingen. Von Gewalt gegenüber Polizisten ist ja also nicht die Rede. Auf Nachfrage der Taz konnte die Polizei den Schaden an den Wagen durch das aggressive Klopfen nicht beziffern und sprach allgemein von einer Delle. Auch die Waffen, die die Geflüchteten angeblich besessen haben sollen, wurden bei der Durchsuchung nicht gefunden. Dabei hatte selbst der CDU-Innenminister aus Baden-Württemberg die Fake News von den Flüchtlingen, die eine weitere Abschiebung mit Waffengewalt verhindern wollen, verbreitet, was dann auch von verschiedenen Medien kolportiert wurde. So setzt wieder einmal die sogenannte Mitte die Stichworte in die Welt, in die die AfD und Co. dann nur aufgreifen und radikalisieren müssen. In Elwang hat diese Arbeitsteilung zwischen den Parteien der Mitte und der AfD gut geklappt. Der grüne Ministerpräsident Kretschmer hat der Polizei für ihren Einsatz gedankt. Seehofer wandte sich ausdrücklich an den rechtstreuen Bürger, für den es ein Schlag ins Gesicht sei, wenn sich Geflüchtete gegen ihre Abschiebung wehren. Damit richtet sich der Polizeieinsatz in Elwang gegen Geflüchtete, die sich selbst organisieren und damit auch Abschiebungen behindern, aber auch gegen die antirassistischen Initiativen und zivilgesellschaftliche Bleiberechtsinitiativen, die den Widerstand gegen Abschiebungen unterstützen. Für sie bedeutet die Razzia in Elwang ein Schlag ins Gesicht, weil sie für eine solidarische Gesellschaft kämpfen und Menschenrechte nicht vom richtigen Pass abhängig machen. Der angebliche BAMF-Skandal von Bremen. Zur Erinnerung, BAMF ist Bundesamt für Migration und Flucht. Ein Schlag ins Gesicht ist auch die Kampagne über einen angeblichen BAMF-Skandal in Bremen. Er richtet sich gegen die Leiterin der BAMF-Außenstelle sowie weitere Mitarbeiter, darunter ein Dolmetscher. Sie hätten vor allem jesidischen Flüchtlingen unrechtmäßig Bleibemöglichkeiten verschafft, so der Vorwurf. Anfangs wurde noch kolportiert, dass dabei Geld geflossen sei. Inzwischen ist klar, hier waren Amtsmitarbeiter zu humanitär für die deutschen Asylbehörden. Fast alle Medien und Politiker jeglicher Couleur echauffierten sich über die BAMF-Leitung. Nur wenige nahmen die Vorwürfe kritisch unter die Lupe. Dazu gehörte Uwe Kalbe im Neuen Deutschland. Widerspruch gegen vorschnelle und pauschale Urteile im Fall des Bremer Skandals wird im allgemeinen Sturm der Entrüstung eher vereinzelt, aber von fachlicher Seite laut. Anwälte entgegnen beispielsweise auf den Vorwurf, die Außenstelle Bremen habe Verfahren aus anderen Bundesländern an sich gerissen. Dies sei zu jener Zeit im BAMF geradezu Usus und erwünscht gewesen. Wegen der Überlastung hätten Außenstellen andere unterstützt, indem sie deren Akten übernahmen. Auch eine angeblich in Bremen versäumte erkennungsdienstliche Behandlung wurde in jenen Jahren in der Regel nicht oder verspätet vorgenommen. Tatsächlich dient der angebliche BAMF-Skandal dem Bundesinnenministerium zur Durchsetzung einer harten Linie in der Asylpolitik. An den BAMF-Mitarbeitern wird beispielhaft vorgeführt, was passiert, wenn eine Behörde zu humanitär ist. Ein Schlag ins Gesicht ist die Kampagne auch gegen die Jesiden, die durch die Behörde Papiere bekommen haben. Nun sollen ihre Fälle erneut geprüft werden und am Ende droht die Aberkennung ihres Schutzstatus. Den können sie verlieren, obwohl sie ihn korrekt bekommen haben. Am meisten schadet der Vorgang den Interessen der Flüchtlinge selbst. Die betroffenen Jesiden dürfen jetzt um den Bestand ihres Schutzstatus zittern. Denn während syrische Jesiden weiter von Verfolgung bedroht seien, gelte das für die im Irak nicht mehr, heißt es. Die Anerkennungspraxis wurde demnach in den letzten Jahren verschärft. Es kann also sein, dass die Bremer Asylentscheidungen in der Sache durchaus gerechtfertigt waren, ihre neuerliche Überprüfung nun aber zu einem schlechteren Schutzstatus für die Betroffenen führt, so Uwe Kalbe im Neuen Deutschland. Das Bundesinnenministerium führt eine Kampagne gegen humanitäre BAMF-Mitarbeiter und die Jesiden. Das ist der wahre BAMF-Skandal. Wie Law and Order tötet. Dass in der Flüchtlingspolitik das Bundesinnenministerium die größere Gefahr ist als die AfD, zeigt sich jetzt deutlich. Diese Politik kann tödliche Folgen haben, wie sich in Fulda zeigte. Mitte April 2018 wollte ein afghanischer Flüchtling im hessischen Fulda frühmorgens Brötchen kaufen und wurde nicht bedient. Er wurde daraufhin laut und warf auch einige Steine gegen die Schaufenster der Bäckerei. Als die Polizei eintraf, hatte er sich schon beruhigt. Trotzdem schoss die Polizei 12-mal auf den unbewaffneten Mann, der in Hausschuhen zur Bäckerei gegangen war. In den USA wäre es ein Fall für Black Lives Matters. In Fulda hingegen scharte sich eine breite Front um die Polizei. Es sei für eingesetzte Beamte in solch einem Fall nicht immer möglich, nur Arme oder Beine zu treffen. Schließlich bewege sich die Person auch, erklärte der Sprecher des hessischen Landeskriminalamtes Christoph Schulte. Auch die Fuldaer CDU mit ihrem Oberbürgermeister an der Spitze warnte vor Vorverurteilung der Polizei. Verurteilt hingegen wurden afghanische Flüchtlinge, die nach dem Tod ihres Mitbewohners auf der Straße protestierten. Der Vorstand des Fuldaer Ausländerbeirates, Demir Abdul Karim Demir, forderte eine juristische Aufarbeitung des Falls und warnte vor den Folgen, falls diese unterbleibe. Wenn dieser Fall nicht aufgeklärt wird, dann wird die Polizei das nächste Mal den nächsten Mann erschießen, so seine Voraussage. Die AfD hatte daran wohl wenig auszusetzen. Kürzlich hat die Partei eine Solidaritätskundgebung mit der Polizei organisiert. Auch sei den Polizisten für ihre Entschlossenheit zu danken. Diese Entschlossenheit sollte als Signal dafür verstanden werden, dass bei uns nicht jeder machen kann, was er will, schreibt die AfD, und das kann durchaus als Drohung, nicht nur für Geflüchtete, verstanden werden. Andere rechte Seiten fordern sogar das Bundesverdienstkreuz für den Todesschützen. Mindestens bis in den bayerischen Landtagswahlen dürften wir erleben, dass die Union die Forderung der AfD umsetzt, dann noch nachlegt und schließlich sich weiter radikalisiert.
Die Bilder schockierten.
So, wir kommen jetzt in die zweite Stunde der Sendung Grenzenlos vom Mai mit weiteren Themen, Zustände, Bericht von Medico International zu den nach der Besetzung, Plünderung, Bombardierung von Afrin. Dann noch ein stark gekürzter Beitrag, Geschichte Italien, Geschichte der Arbeiterinnenbewegung und des militanten Widerstands, Geschichte von 60 bis 80. Meiner Ansicht nach im Zeitgleich zu dran zu denken, was in derzeit in Deutschland, Frankreich und weltweit in dieser Zeit an Aufbruchstimmung und revolutionären Bewegungen es gab und auch Massenstreiks. Dann noch der leider auch stark gekürzte Beitrag des Festumzugs zum Geburtstag von 200. Geburtstag von Karl Marx.
Hey, Nevlon Simon Tontama, Yeta Jimbera Jinarayala.
So, das war die Musik des Videos von Viala, Tumala, No Food for the Lazy Man. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Beitrag.
und deutsche Leopard-2-Panzer rollten durch die Stadt. Plünderungen und Brandschatzungen begleiteten dieses. Die syrisch-kurdische Stadt Afrin war gefallen. War gelungen, mit ihren andauernden Bombardierungen die kurdische YPG-Miliz zum Rückzug zu zwingen. Anstatt sich in einen blutigen Häuserkampf einzulassen, der unweigerlich die Zerstörung der Stadt und tausende tote Zivilisten zur Folge gehabt hätte, beschloss die Verwaltung von Afrin die Evakuierung der Bevölkerung. Bis zu 250.000 Menschen verließen die Region und sind jetzt Vertriebene. Die Region Afrin war bis zu ihrer Eroberung eine kleine Insel des Friedens und der Vernunft inmitten des syrischen Bürgerkrieges. Seit Jahrhunderten wird die Gegend Kurda, der Berg der Kurden, genannt, berühmt für die Schönheit seiner Gipfel und ertragreichen Täler. Es soll in Afrin mehr als 13 Millionen Olivenbäume geben. In Afrin lebten Kurden seit Ewigkeiten und mit ihnen zahlreiche religiöse Minderheiten, Christen und Jesidi, aber auch Aleviten aus der Türkei. Alle anderslautenden Behauptungen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan sind reine Kriegspropaganda. Ihm geht es offenbar darum, das alte Arabisierungsprojekt des Al-Hizam al-Arabi, arabischen Gürtels, jetzt auch in Afrin mit einer islamistischen Komponente neu aufzulegen. Oder ist es nur Zufall, dass türkische Kampfflieger in Afrin gleich zu Anfang die hethitische Tempelanlage Ein Dara zu Ehren der Göttin Ishtar aus der Zeit des 13. bis 8. Jahrhunderts vor Christus mit Luftschlägen in Geröll verwandelt haben? Nein. Erdogan will die plurale Religiosität und kulturelle Vielfältigkeit der Region auslöschen. Da unterscheidet sich der neue türkische Sultan in seinem Denken nicht sonderlich von den Taliban, die die Buddhas von Bamiyan sprengten, oder dem IS, die vorislamische Bauwerke von Hatra und Palmyra zerstörten. So wie die Imame seiner früheren Erweckungsbewegung die Gräber der Jesidi in der Türkei nach Mekka drehten, um sie nachträglich zu islamisieren, greift Erdogan jetzt de facto alte Pläne der syrischen Baath-Regierung auf. In der Türkei leben etwa 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Wenn die Türkei nun einen Teil dieser arabisch-sunnitischen Flüchtlinge in neu geschaffenen Schutzzonen wie Afrin ansiedelt, wie es Erdogan ankündigt, erklärt sich vielleicht auch, warum die deutsche Bundesregierung so auffällig still in ihrer Kritik an Erdogans Krieg blieb, bevor Afrin erobert war. Denn für die herrschende Politik in Berlin wie Ankara könnte es eine perfide Rendite in diesem schmutzigen Spiel geben. Der vermeintliche Migrationsdruck nach Europa könnte abnehmen, wenn syrische Flüchtlinge nach Syrien zurückkehren, und aus türkischer Sicht würde so zugleich auch der kurdische Bevölkerungsanteil dieser Gebiete an ihrer Grenze gesenkt werden. Solch ein demografisches Engineering durch staatliche Zwangsumsiedlungen wäre nichts Neues. Die syrischen Kurden kennen das noch aus der Zeit von Hafez al-Assad, des Vaters des jetzigen syrischen Diktators. Im nordöstlichen Gouvernement al-Hasaka wurde ab Beginn der 1970er Jahre ein 350 Kilometer langer Streifen zwangsarabisiert. Das kurdische Afrin im Westen Syriens konnte damals seine ursprüngliche Bevölkerungszusammensetzung weitgehend erhalten, was sicherlich auch an dem fehlenden Erdöl lag. Jetzt will Erdogan die demografische Neukomposition erzwingen. Im gesamten Kanton Afrin gibt es etwa 360 kurdische Dörfer. Nirgendwo sonst in Syrien ist der kurdische Bevölkerungsanteil so hoch. Nun droht die Zwangsarabisierung dieses Kulturraumes und mit ihm die Vernichtung des letzten zusammenhängenden Siedlungsgebiets der Jesidi. Der Krieg in Afrin hat keinerlei Einfluss auf das tägliche Leben in Damaskus und hat absolut nichts mit einem Regimewechsel zu tun. Die Türkei will sich imperial ausdehnen. All das geschieht für ein Mitglied der NATO in selten gesehener Offenheit. Nein, der türkische Staatspräsident Erdogan redet heute über Afrin so, wie Wladimir Putin in Russland über die Krim spricht. Ohne jede Hemmung spricht Erdogan von Afrin als Teil des mythischen roten Apfel Kizil Elma, der im Osmanischen Reich als Symbol imperialer Bestrebungen und später als Sinnbild von auf Zentralasien ausgerichteten pantürkischen Ambitionen galt. Diese tägliche Propaganda hat in der Türkei mittlerweile George Orwell-mäßige Züge angenommen. Die türkischen Staatsmedien publizieren Landkarten, in der nicht nur Teile Griechenlands in eine künftige neue Türkei einverleibt werden, sondern auch der gesamte syrische Nordwesten bis hin zur irakischen Grenze besetzt und damit kurdenfrei ist. Auf die Dauer der Besetzung von Afrin angesprochen, zog ein Berater von Erdogan den Vergleich mit der türkischen Invasion Zyperns.
Die USA, die ihre Truppen gemeinsam mit der kurdischen YPG etwa 120 Kilometer östlich von Afrin in der arabischen Stadt Manbij stationiert haben, werden gezwungen sein, zwischen ihrem NATO-Verbündeten Türkei und ihren kurdischen Alliierten der YPG zu wählen. Die Geschichte der Kurden zeigt, wie verkommen nahöstliche Realpolitik sein kann. Die Sieger des Ersten Weltkriegs übergingen die Kurden, als sie aus Niederlage und Untergang des Osmanischen Reichs neue Linien im Sand zogen und damit bis heute bestehende staatliche Realitäten schufen. Großbritannien und Frankreich teilten sich in ihrem geheimen Sykes-Picot-Abkommen 1916 nicht nur kurdische Siedlungsgebiete auf, sondern sie schlossen eine koloniale Vereinbarung, die die Geschichte des Nahen Ostens prägen sollte. Um diese Reißbrettarchitektur zu stabilisieren, wurden Kolonialregime eingesetzt oder Monarchien unterstützt. Auf sie folgte das Modell eines autoritären, assimilierenden und auf Entwicklungspolitik setzenden Nationalstaats, wie im Irak und in Syrien, letztendlich auch in der Türkei. Die daraus hervorgegangenen Regime setzten zumeist auf eine autoritäre Stabilisierung und waren niemals zu wirklich demokratischen Konzessionen bereit. Erst der arabische Frühling erschütterte ab 2011 die traditionelle Despotie im arabischen Raum. Die Protestierenden wandten sich fast überall gegen die sozioökonomischen Nöte wie Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit und die allgegenwärtige Korruption. Zugleich kritisierten sie Willkürherrschaft und Polizeigewalt und die jahrzehntelange Einschränkung politischer Rechte. Es ging aber auch um mehr. Vielfach wurden nicht nur bürgerliche Freiheiten eingefordert, sondern auch das Recht auf interne Selbstbestimmung und damit auch das Recht auf kulturelle, ethnische oder religiöse Differenz. Die gewalttätigen und furchterregenden Eruptionen in Syrien und im Irak zeigen, dass die Antwort auf den überkommenen arabischen Nationalismus nicht nur die erhoffte demokratische Emanzipation, sondern auch die reaktionäre Gegenbewegung des politischen Islam sein kann. Der Terror des Islamischen Staates, so mittelalterlich er auch wirkt, ist dabei in Wahrheit eine Spielart des globalisierten Denkens. So wie der syrische Präsident Bashar al-Assad nur sich als politische Maxime des Möglichen zulassen will und dafür bereit ist, sein halbes Land zu zerstören, so kann der Fundamentalismus weder eine ethnische noch kulturelle Unterschiedlichkeit akzeptieren. Ob es sich um kulturelle Artefakte und historische Baureste handelt oder aber um religiöse Minderheiten oder sich anders definierende Bevölkerungen, der moderne islamische Fundamentalismus kann weder eine Kultur- noch Religionsgeschichte als Erkenntnisprinzip zulassen, würde sie doch seinen Absolutheitsanspruch außer Kraft setzen. Deswegen zerstörte der IS vorislamische Tempelanlagen, versuchte er, die Jesidi auszurotten und ist auch der Todfeind der Idee einer multiethnischen und multireligiösen lokalen Selbstverwaltung, wie die Kurden sie in Nordwestsyrien erproben. Die Kurden in Syrien sind die größte ethnische Minderheit des Landes. Als staatenlose Bevölkerung blieb ihnen immer nur die Wahl zwischen Assimilierung und Unterwerfung. Wahlweise in der Türkei, aber eben auch in Syrien. Ihr Versuch, den weitgehenden Rückzug der syrischen Zentralmacht für ein eigenes Autonomieprojekt zu nutzen, war der historische Schritt, zu sich selbst zu finden. Die Kurden Syriens, jahrzehntelang die Ausgeschlossenen unter den Ausgeschlossenen, bildeten im Zuge des syrischen Bürgerkriegs eine offene Gesellschaft. Sie taten Dinge, die unerhört bleiben werden, selbst wenn sie alle vernichtet würden, weil sie jede Konvention durchbrachen. Der Kanton Afrin erkannte als allererste Verwaltungseinheit in der arabischen Geschichte die Jesidi als Religionsgemeinschaft an. Nicht nur das Kurdische, sondern alle Sprachen im Nordwesten Syriens wurden offizielle Amtssprachen. Gemeinde- und Distriktversammlungen sind gewählt und werden gemäß ihres Anteils von Kurden, Arabern, Armeniern und Aramäern an der Bevölkerung zusammengesetzt. Es gibt in allen offiziellen Amtspositionen eine 50-prozentige Geschlechterquotierung. Der Krieg in Afrin beweist auf sehr bittere Weise die politische Verlogenheit des freien Westens, wenn es um Demokratie und Freiheitsrechte geht. Die syrischen Kurden waren gut genug, die Welt und die Jesidi vor den islamistischen Schlechtern des IS zu retten. Der Westen feierte sie und war berührt ob ihres Mutes in Kobane und bei der Rettung der Jesidi vom Berg Singal im Irak. Aber das heißt noch lange nicht, dass der gleiche Westen ihre Rechte gegen den aktuellen Einmarsch der türkischen Armee verteidigt hätte. Dabei ist die kurdische Frage im Nahen Osten nichts weniger als die Demokratiefrage der Zukunft. Der Krieg um Syrien ist längst der Ground Zero einer multilateralen Weltordnung, deren Scheitern sich im völligen Fiasko des UN-Sicherheitsrates manifestiert. Die USA sind in Syrien präsent, aber sie haben sich aus den Genfer Verhandlungen de facto politisch in einen neuen Isolationismus verabschiedet. Das sicherheitspolitische Vakuum besetzen nun Russland, der Iran, die Türkei und die Golfstaaten. Sie entscheiden nach ihren geopolitischen Interessen, was aus Syrien wird. Wenn die alte Ordnung an ihr Ende kommt, müssen die essentiellen Fragen von Schutz, Sicherheit und Freiheit neu verhandelt werden. Wie schützen sich diejenigen, die eine Staatlichkeit überwinden wollen, wie es die syrischen Kurden versuchen, eben genau vor jener Staatlichkeit und internationalen Machtkonstellation, die sie entweder missachtet oder wahlweise assimilieren, wenn nicht gar vernichten will? Im kurdischen Syrien wird sich aber auch mitentscheiden, ob zumindest im Nahen Osten die Demokratiefrage doch noch einmal, jenseits von religiösen und ethnischen Spaltungen und der europäischen Idee von Staatsvölkern und Nationalstaaten, geöffnet werden kann. Wenn den Kurden am Ende nur die blanke Unterwerfung oder der lang andauernde Kampf um nationale Unabhängigkeit bleibt, wird der demokratische Emanzipationsgedanke, der mit dem Beginn des arabischen Frühlings einherging, wieder am historischen Nullpunkt.
So, an dieser Stelle zu Lösungen dieses Konflikts und zu geostrategischen Interessen und Stellungnahmen, Originalstellungnahmen der Beteiligten. 5 Hinweise. Wie immer der Hinweis auf die Webseite der kurdischen Befreiungsbewegung Civica Assad. Zweiter Tipp, ein Buchtipp, eine Broschüre der Freidenker. Die Nummer habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Der nützliche Feind des Islam in den Weltmachtplänen des Imperialismus. Weiterer Buchtipp, Eberhard Schulz, 200 Seiten neu erschienenes Buch über die Erzeugung der Hetze auf den Islam. Ein Thema von weiteren in dem neu erschienenen Buch von Menschenrechtsaktivist und Rechtsanwalt Eberhard Schulz in Berlin zu finden, wie alles über die Suchmaschine eurer Wahl. 2 weitere Tipps und dazu auch noch ein Audiobeitrag. Im letzten Kommunalinfo hat die Bundestagsabgeordnete und Stadträtin der Linken in Mannheim, Gökay Akbulut, einen längeren Kommentar und Analyse und auch einen geschichtlichen Rückblick zur Neuwahl am 26. Juni in der Türkei verfasst. Und es gibt im Radio Dreieckland ein zweiteiliges Interview mit der jüngsten Bürgermeisterin von Cizre, auch Kommentar zu den vorgezogenen Neuwahlen und dem vermutlichen weiteren Marsch in die faschistoide Diktatur, aber hoffentlich mit so viel Widerstand wie möglich. Nun zu dem Bericht der jüngsten gewählten Bürgermeisterin und abgesetzten Bürgermeisterin, wie so viele demokratische Bürgermeister und auch gewählte Abgeordnete der HDP im Parlament abgesetzt und in Haft. Nun zu diesem Beitrag.
Bei uns in den kurdischen Gebieten war eigentlich immer ein Ausnahmezustand, eigentlich von den 90ern. Wir hatten nur eine kurze Zeit, wo wir eigentlich auch frei atmen könnten. Während dieser Friedensprozess war natürlich für uns alle eine sozusagen Zeit, wo wir auch mit großer Hoffnung für eine endgültige Lösung für die Demokratisierung der Türkei und auch vor allem für die Kurden eine große Hoffnung und war eine schöne Zeit für uns alle, aber es war nur die kurze Zeit und hinterher waren natürlich die gesamte türkische Bürger damit betroffen mit dem Ausnahmezustand, in dem die eigentlich dann angefangen haben, ja, mit dem Zwangsverwaltung in den Regionen, vor allem bei uns in der Partei, wurden dann 94 Rathaus wurden dann unter Zwangsverwaltung gestellt. Damit wurden dann 10.000 Politiker, die dann aktiv waren in Politik, wurden dann verhaftet 10.000. Von HDP, DBP. Und natürlich darunter waren auch 54 Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die immer noch inhaftiert sind. Unsere Parteichef und Chefin wie Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ, weitere 10 Abgeordnete, die immer noch inhaftiert sind. Es sind natürlich heute, können wir sagen, eigentlich 76% der türkischen Bevölkerung damit betroffen durch diese antidemokratischen Taten von der AKP-Regierung. Es trifft heute nicht nur die kurdische Bevölkerung, sondern heute ist das für die gesamte türkische Bevölkerung, auch für alle Bevölkerung, die dort in der Türkei leben, wirklich eine schwierige antidemokratische Politik, die dort jetzt geführt wird. Aus dem Grund ist es natürlich auch jetzt mit den Wahlen in der Türkei, mit den Frühwahlen, durch wieder die Entscheidung von der AKP-Regierung. Ja, die Städte wurden nämlich zerstört. Es mussten 500.000 Menschen in den kurdischen Gebieten vor allem, wurde gesiegelt, dass die deren Städte Häuser verlassen. Viele sind ohne einem Dach jetzt in Zelten. Weil alles, was im Frauenkampf angeht, ob das eine für die gesamte Bevölkerung, diese ganzen Sachen, die man erreicht hat, wurde komplett wieder alles sozusagen zu beseitigen. Vor allem die Taten oder die Leistungen von der Zwangsverwaltung, also von den Treuhändlern von der Stadt. Die erste Leistung, die dann auch gemacht haben in den Regionen, war, dass die Frauenverein erstmal geschlossen haben. Also man hat dann direkt auch in den Kindergarten wurden vorher mehrsprachig, wurde dann natürlich auch an den Kindern gegeben, aber jetzt wird das nur noch türkisch, arabisch. Viele wurden in Korankurse nur gewandelt, umgewandelt. Schulen, es gab kurdische Schulen, die wir dann auch gemacht haben. Die wurden dann direkt geschlossen oder auch wieder anders genutzt, wie die eigentlich eher das System von Erdogan. Viele Frauenkooperationen wurden geschlossen oder wurde die Personal wurde alle entlassen. Man hatte nur die AKP-Frauen sozusagen reingemacht, indem die eigentlich eher nur islamisch und von Frauenministerium wurde das zu einem Familienministerium umgewandelt. Das heißt, es war nicht nur eine Frauenkooperation oder ein Frauenverein, sondern sie ist nur da, wenn sie in einer Familie, eine Mama, Mutter ist. Und wenn sie ja als Selbstständige oder eine selbst als Frau, das wurde dann komplett umgewandelt. Deswegen sagen wir auch, zurzeit kann man eigentlich in der Türkei wenig von Rechte, also eigentlich gar nicht mehr von Demokratie reden. Deshalb ist es natürlich auch, wissen wir, dass die Frühwahlentscheidung eher eigentlich aus durch innere Politikkrise, aber auch durch ökonomische Krise eigentlich zu diesen Entscheidungen gehen müssten. Die konnten sich nicht mehr an der Macht halten können, weil die Krise sich immer eigentlich vertieft hat, vor allem die ökonomische Krise, auch die innere Politik nicht mehr so regieren könnten. Aus dem Grund wird jetzt am 24. Juni ein Frühwahlen geben und hier in Europa wird dann schon am 7. Juni bis 19. Juni wird man wählen können. Und die HDP wurde eigentlich, also wurde nicht zugelassen bei diesem Koalition, weil eine kurdische Vertretung auch da drinnen halt. Und wir haben natürlich als HDP-Partei, damit wir die diktatorische Erdogan, um da eigentlich nicht mehr von der Macht zu runterzunehmen, haben wir natürlich auch gesagt, wir sind auch für Koalition da. für die mit die andere demokratische Parteien, oppositionelle Parteien, um eigentlich diese endlich dieses Kriegspolitik, diese Regierung, die eigentlich sich nur von Unruhen sich ernährt, dass wir das auch zusammen schaffen, die Türkei wieder zu normalisieren und zu demokratisieren. Aber die Partei, ich kann so sagen, die demokratische Partei, in die CHP-Partei hat sich natürlich mit EPARTE ist eigentlich auch eine Rechtspartei, hat sich mit denen in Koalition gesetzt, weil die EPARTE eigentlich gesagt hat, wenn die HDP ist, sind wir nicht dabei und somit wurde dann HDP erstmal rausgelassen. Das zeigt uns eigentlich nochmal für die türkische Bevölkerung, dass eine demokratische Völkerpartei eigentlich alleingelassen worden ist. Und aus dem Grund ist das natürlich für die Bevölkerung eine große Hoffnung für Demokratie, für alle Menschen, für ein Zusammenleben eigentlich, für alle Völker. Und deshalb glauben wir und hoffen wir auch, dass wir bei den Wahlen eigentlich auch einen guten Ergebnis, vor allem eine Sieg mit uns einen Sieg bringen, weil unser Präsident für den Präsidentkandidat ist ja auch Selahattin Demirtas, der jetzt leider immer noch inhaftiert ist. Wir wissen, das wird keine demokratische Wahl werden unter Ausnahmezustand, aber wir versuchen und kämpfen dafür, gut zu organisieren, uns auch hier, also in der Türkei, aber auch hier in Europa, die Menschen gut zu organisieren, dass die wählen können. Und natürlich ist der Druck in der Türkei vor allem sehr groß auf die Bevölkerung, weil das unter Ausnahmezustand, weil es immer noch vom Militär eigentlich belagert ist. Deshalb ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die Wahlbeobachter vor allem dort sind, weil vielleicht konnte man damit vielleicht etwas verhindern, dass da viel, ja, durch den Druck und dass die Menschen dort da etwas gedroht sind, dass man das vielleicht, ja, indem man dort ist, sich mit denen zu solidarisieren und natürlich auch wegen der Sicherheit von den Wahlen ist es wichtig. Deshalb ist es auch von uns gewünscht, auch von der HDP-Partei, dass wir da natürlich auch hier uns damit freiwillige Wahlbeobachter, ja, damit unterstützen können. Und auch hier die Wahlen in Europa natürlich für uns sehr wichtig ist, weil wir haben hier auch sehr viel türkischstämmige, also die immer noch wählen können. Und deshalb versuchen wir uns natürlich auch hier in Europa für den Wahlen zu organisieren, um die Menschen auch zum Wahlen zu bringen. Also die Lage in Cizre ist natürlich immer noch unter Ausnahmezustand, ist immer noch mit Spezialeinkräften und Militär sehr stark gelagert, weil viele Schulen wird immer noch als Kaserne genutzt und deshalb ist es natürlich, die Lage ist nicht normal dort. Mittlerweile, ich habe noch sehr guten Kontakt mit der Bevölkerung dort. Es wird auch immer wieder berichtet, dass man dort eigentlich, zum Beispiel die kurdische Tabellen wurde direkt eigentlich sozusagen runtergenommen. Es wird nur noch Türkisch in den Straßen, wird nur noch zugelassen. Auch die Völker fühlen sich natürlich immer noch sehr unter Druck und mit Angst. Und ja, man ist halt nicht frei. Das merkt man, also die Bevölkerung sagt, wir dulden es noch, weil wir mit der Hoffnung, dass es sich vielleicht die Lage bald wieder ändert mit den Wahlen oder auch, dass vielleicht Erdogan weg ist. Vor allem gibt diese Wahlen die Menschen dort sehr, sehr große Hoffnung, dass vielleicht Erdogan ja nicht nur für uns Kurden, sondern für die gesamte Türkei eigentlich ein großes Problem ist für die Demokratie. Mittlerweile eigentlich schadet eigentlich auch, indem er diese durch seine innere Politik schadet, er natürlich auch die Außenpolitik. Das ist ja schon klar, weil er auch mittlerweile, ist ja auch bekannt ist, dass er eigentlich auch jetzt mit dem die syrische Freie Armee eigentlich mit denen den Angriff gemacht hat. Und vorher war es auch bekannt mit der Unterstützung vom IS. Die jetzige AKP-Regierung ist wirklich geht Richtung Diktatur und das ist das Problem für alle natürlich. Aber die Lage in Cizre, es dürfen nicht 3-4 Menschen zusammenkommen, um sich irgendwie einen demokratischen Protest zu zeigen oder zusammenzukommen, um sich da irgendwie zu äußern demokratisch. Aber selbst die, man kann sagen, Rathaus, Schulen, viele Gemeinden sind jetzt ist für Völker sozusagen geschlossen, weil es ja eigentlich eine sehr starke Sicherheit für sich ist. Es ist eigentlich alles ja anormal eigentlich immer noch in den Gebieten. Mittlerweile darf man auf die Hochzeiten, die haben erst nach 2 Jahren angefangen, in Cizre Hochzeiten Musik zu spielen, weil die getrauert haben eigentlich 2 Jahre lang für die Gefallenen. Deshalb, selbst auf die Hochzeiten dürfen die keine kurdische Sprache Musik singen. Die dürfen die kurdische Symbolfarben nicht mehr tragen. Das sind so Sachen, wo natürlich für die Menschen unklar, also wo die an den 90er Jahren wieder erinnern, weil die Zeiten sind sehr schlecht und die Menschen haben nämlich auch sehr Angst, sich zu äußern, die Meinung selbst zu äußern oder irgendwie auf die Straßen zu gehen, wenn sie dann zu viel unterdrückt werden, weil sie werden ja dann direkt ohne Grund, während Ausnahmezustand gibt es denen ja auch den Recht, dass du ohne Grund jemanden festnehmen zu können. Deshalb ist die Lage natürlich schon sehr schwierig für die Menschen dort. Aber wie gesagt, die sind sehr motiviert, die sind sehr moralisiert für den Wahlen. Ich glaube deshalb auch, trotz dieser zwei Blöcke, die dann auch gemacht sind, zeigt uns das eigentlich, ja, der zweite Block, die dann auch HDP rausgelassen hat, ist denn eigentlich auch klar? Man denkt dann, okay, wollen die eigentlich, dass HDP unter Hürde bleibt? Weil wenn die dann bleiben, dann ist natürlich automatisch die 70 bis 80 Abgeordnete automatisch geht an den AKP-Regierung. Das heißt, die Mehrheit wird ja die AKP-Regierung sowieso im Parlament dann kriegen, wenn die HDP eigentlich unter die Hürde bleibt. Deshalb ist es natürlich dann eigentlich für die Wahlen, für die Demokratisierung der Türkei, für alle Menschen, die eine Hoffnung gibt für eine Veränderung der Regierung, ist die HDP. Deswegen spielt die HDP-Wähler eine sehr große Rolle bei diesen Wahlen. Deshalb ist es natürlich auch für uns Kurden, auch für die HDP-Wähler, für die türkische, weil wir haben auch viele andere Demokraten, die sich eigentlich, wir haben bei, nämlich auch zuletzt die 13%, also wir haben über 6 Millionen Wähler in der Türkei, wo wir dann auch in den türkischen Gebieten viel Parlamente hatten. Aus dem Grund ist es natürlich auch mittlerweile viele demokratische Institutionen oder auch Frauenorganisationen und auch Alevitische Vereine und so viele linke Vereine, die sich dann für HDP unterstützen, Solidarisierung für HDP und für Selahattin Demirtas.
So, den Beitrag könnt ihr, den zweiteiligen Beitrag könnt ihr nachhören im Archiv des Radio Dreieckland in Freiburg. Ich denke, die HDP und alle Organisationen, die in Opposition zu dem faschistoiden Erdogan-Regime stehen und was dagegen tun, sind vorbereitet auf Zustände wie in den 80er Jahren, sind vorbereitet auf Massaker und Anschläge der Faschisten, des faschistischen Geheimdienstes und somit der Regierung im Wahlkampf. Und Mensch kann an dieser Stelle nur der HDP und der gesamten linken, antikapitalistischen, sozialistischen und kommunistischen Opposition wünschen, dass größere Massaker und weitere Massenverhaftungen nicht Teil der Herrschaftssicherung des Regimes sein werden. So, nun aber weiter zum nächsten Beitrag. Und weil schon wieder mal die Kopiorum illegalisiert, zum x-ten Mal mit Gefängnis gedroht und jetzt auch mit im Kopfgeld vom Regime verfolgt werden und es über den Auftritt der Kopiorum in Ostdeutschland auf einem Musikfestival und einer politischen Veranstaltung der Marxistisch-Leninistischen Partei Auseinandersetzung gab wegen Verbot oder Nichtverbot. Von meiner Logik ist dieser Angriff auf dieses Festival ein Angriff auf die gesamte Freiheit der politischen Betätigung der Gesamtlinken, welche Gruppen und Parteien darin enthalten sind. Darüber gibt es bestimmt verschiedene Meinungen. Ich denke, es ist aber richtig, so wie es auch die Linksfraktion im Bundestag gemacht hat, diese Freiheit des Auftritts auch von anderen Gruppen, wie zum Beispiel von Esther Beano und weiteren Musikgruppen, Verbotsmaßnahmen geschlossen entgegenzutreten. Rubiorum, Leidenschaft für die Freiheit.
Bekam ich im Herbst 2009 von einem Whistleblower, einem Aussteiger bei Heckler & Koch, der gesagt hat, hier läuft was richtig schief, seines Erachtens auch illegal, nämlich die Lieferung abertausender Sturmgewehre des Typs G36 von Heckler & Koch nicht nur nach Mexico City, was legal gewesen wäre, was die deutsche Ausfuhrbehörde BAFA, auch das Bundeswirtschaftsministerium genehmigt haben. Nein, nach Iguala, in Guerrero, sprich es gibt 4 Unruheprovinzen, die eigentlich verboten waren. Guerrero, Jalisco, Chihuahua und Chiapas. Und da landeten die Waffen und der Whistleblower versicherte glaubwürdig per Unterlagen, sprich Dokumenten, schriftliche Dokumente, Filmdokumente, Fotodokumente, dass hier ein illegaler Export vorliegt. Und er behauptete, was sich ja auch bestätigt hat, dass 2 der 3 Geschäftsführer von Heckler & Koch in diesen Fall involviert waren.
Jetzt hast du den Kronzeugen, den Whistleblower in dem Verfahren schon angesprochen. Das ist selber eben ein ehemaliger Mitarbeiter von Heckler & Koch. Was hat er denn bisher darüber ausgesagt, wie diese illegalen Waffenverkäufe organisiert wurden und wie das Kriegswaffenkontrollgesetz an der Stelle umgangen wurde, beziehungsweise wie auch mit Strukturen vor Ort in Mexiko zusammengearbeitet wurde?
Kronzeuge ist ein schönes Wort, aber es trifft nicht die Tatsache, weil dieser Zeuge bis jetzt gar nicht geladen ist in Stuttgart. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat sich in den vergangenen Jahren wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Sie hat alle möglichen Gelegenheiten verstreichen lassen, Informationen von uns weiter abzurufen. Immer wenn wir ihr, beginnend mit meiner Strafanzeige vom 19. April 2010, wir sprechen vor über 8 Jahren, der Erweiterung der Strafanzeige durch meinen Rechtsanwalt Holger Rothbauer auf die Behörden, also Bundesausfuhramt und Bundeswirtschaftsministerium. Immer wenn wir mit Unterlagen gekommen sind, hatten wir das Gefühl, das ist eine Belästigung, das ist zu viel, jetzt auch noch mehr Arbeit. Peter Fobiller wurde ein halbes Jahr als Staatsanwalt von dem Fall abgezogen. Dann hat er ganz kurz das Verfahren eröffnet gegen das Bundesauswahlamt und Wirtschaftsministerium, sozusagen pro forma, alibimäßig. Sofort wieder eingestellt und gesagt, das sind keine Beweise da, obwohl wir ihm die Beweise gegeben haben. Und im Gegenteil, er hat dann gegen den Filmemacher Daniel Harrich, mit dem ich eng zusammenarbeite, und gegen mich Strafanzeige bzw. ein Strafverfahren eingeleitet, weil wir, so seiner Ansicht nach, Dokumente in Film und Buch, also Netzwerk des Todes als Buch und Meister des Todes als Film, veröffentlicht haben. Das heißt, wir haben es hier mit einer Staatsanwaltschaft und vor allem mit einem Staatsanwalt Peter Fobiller zu tun, der, kann schon fast persönlich sagen, zum Glück nicht mehr mit dem Fall beschäftigt ist inzwischen, aber der doch uns eher Steine in den Weg gelegt hat, als Türen geöffnet hätte.
Jetzt hast du das eben angesprochen, auch mit dem zweistufigen Anzeigen sozusagen, also der Anzeige 2010, die sich gegen Heckler & Koch richtete, beziehungsweise gegen die entsprechenden Mitarbeiter bis hoch in die Führungsebene, und dann die zweite Anzeige 2012 durch den Anwalt, der sich gegen die deutschen Behörden richtete, das Ausfuhramt und das Wirtschaftsministerium war es, glaube ich, ne? Die Ermittlungen dahingehend, die wurden ja eingestellt. Ist damit jetzt jeder Verdacht restlos vom Tisch, oder müsste das nicht eigentlich weiter irgendwie verfolgt werden?
Die Verdachtsmomente gegen die Mitarbeiterbehörde, also Bundeswirtschaftsministerium, Bundesausfuhramt, liegen auf dem Tisch. Die sind voll da. Da könnte ich jetzt eine Stunde reden. Kann man alles nachlesen in Netzwerk des Todesbuch, erschienen im Heine Verlag, das sie ja vom Markt pressen wollten, indem sie mich mundtot machen wollten. Zum Glück ist es gescheiter, weil das Amtsgericht München gesagt hat, was läuft denn hier für ein absurdes Spiel. Aber die Daten sind da. Um den Fall nochmal zu erklären, bis Mexico City war es erlaubt, die Kriegswaffen zu liefern. An die Sedena, an das Verteidigungsministerium, genauer gesagt an die Unterabteilung DECAM, geleitet von General Aguilar. Jetzt kommt mein Informant ins Spiel oder der Informant aus Heckler & Koch heraus, der das Unternehmen auch sehr, sehr früh verlassen hat, weil er gesagt hat, ich mache bei illegalen Geschäften nicht mit. Der sagt, in Mexico City ist es dann aber weitergegangen. Der General Aguilar, der DECAM eine Zeit lang leitete, zuvor auch in Chiapas und Guerrero selbst beruflich tätig war als Militär, hat auf Anweisung, auf Anleitung, wie auch immer, das muss jetzt das Gericht prüfen, dann die Waffen weitergeleitet in die vier verbotenen Unruheprovinzen, hat dafür auch Geld kassiert, so der Vorwurf, nämlich $25 pro Langwaffe, also G36, $20 pro Kurzwaffe, Pistolen, Revolver und so weiter. Aber es geht maßgeblich um die G36-Gewehre, Sturmgewehre. Und die Waffen sind dann in den vier verbotenen Unruheprovinzen gelandet. Und was mich so wahnsinnig ärgert, ist die Tatsache, wenn das jetzt 8 Jahre dauert und ja jetzt nochmal viele, viele Monate, übrigens der eine Fall jetzt dann gleich verjährt in wenigen Monaten, also das hat ja auch Folgen, wenn man so lange braucht als Staatsanwalt. Die Waffen sind im Einsatz. Wir wissen, dass von 2006 bis 2012 rund 100.000 Menschen durch den Einsatz sogenannter Kleinwaffen, maßgeblich Gewehre, umgebracht worden sind in Mexiko. Das heißt, es wird täglich gemordet. Die 43 Studenten sind ein Beispiel dafür, die verschwunden sind in Ayotzinapa und 16 Jahre damals erschossen worden. Aber das ist jetzt ein Beispiel, das bekannt geworden ist. Was nicht bekannt wird, ist, tagtäglich wird gemordet mit Heckler & Koch G36 in diesen Drogengebieten, wo, wie du zu Recht sagst, die Polizei, das Militär, die Mafia engstens kooperieren. Alle sie begehen Rechtsbruch und lassen Leute verschwinden oder bringen sie um.
So, ihr merkt schon, die angekündigten Beiträge, es wird wieder ein bisschen knapp mit der Zeit, das ganze Interview mit dem Jürgen Kreslin zum Prozess gegen den Todeshändler Heckler & Koch und den weiteren Waffenlieferungen in alle Kriegsgebiete des deutschen militärischen Komplexes, weiteren Kriegsvorbereitungen gegen Russland, China und den Iran, Beteiligung daran, weitere Bundeswehrkriege und einschließlich von extralegalen Hinrichtungen durch Drohnen. So ist die derzeitige Situation in Bezug auf die Frage Krieg und Frieden. Gleich dazu vielleicht ein Termin. Am nächsten Donnerstag, 24. Mai, gibt es auf dem Alten Messplatz gegen 18 Uhr eine Kundgebung im Zusammenhang des bundesweiten Stapellaufs Frieden geht. Schön wär's, mit Redebeiträgen IG Metall, Stadt Mannheim und weiteren Rednern auch des Friedensplenums, Musik von Giesem und weiteren Musikgruppen. So, wenn ich jetzt gerade schon bei der Verlesung der Termine bin, hier einige weitere regionale, überregionale und bundesweite Termine. Heute am 20.05. gibt es nochmal den Film Der junge Marx um 19:30 Uhr im Cinema Quadrat. Von 25. bis 27. Das heißt nächsten Freitag bis Sonntag, nächsten Freitag mit Sonntag gibt es eine Konferenz des Bündnisses zur Beendigung der Besatzung in Israel. Eine Konferenz dreitägig initiiert von der Jüdischen Vereinigung für einen gerechten Frieden mit hochkarätigen Völkerrechtlern und Vertreter derjenigen jüdischen Gemeinschaften, die eintreten für eine gerechte Lösung, für das selbstverständliche Recht auch des Palästinenservolkes auf Selbstbestimmung und ein Ende der Besatzung. Das ganze Programm, die Referenten, könnt ihr finden im Internet unter bib.jetzt.de. So, nun zu der Veranstaltungsreihe 45 Jahre bestehen, Jugendzentrum in Selbstverwaltung Friedrich Dürr. Vorher noch sehe ich gerade am 27.05., also am nächsten Sonntag, gibt es, das ist jetzt ein überregionaler Termin, eine Bustagesfahrt der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu einer Tagesfahrt ins Zentrum Sinti und Roma, Dokumentations- und Kulturzentrum Sinti und Roma und Bustransfer nach Mannheim mit einem Gespräch im Romnocher Mannheim ab 15 Uhr hier in Mannheim B716. So, die Veranstaltung mit dem Fritz Bossel, Aufklärung des staatlichen Anteils an sogenannte NSU, ist jetzt schon vorbei. Am 27., auch am nächsten Sonntag, von 15 bis 22 Uhr, gibt es eine Veranstaltung, ein Seminar mit Workshops und so weiter, mit dem Thema Linksextremismus in Anführungszeichen als wirkmächtiger politischer Kampfbegriff. Das meint die Gleichsetzung von Faschismus, völkischen Verbrechen und angeblichem linken Extremismus. Ein Kampfbegriff, der von den Geheimdiensten in Umlauf gebracht wurde und nur den Rechten nützt. Am 31.05. NSU-Komplex und Antisemitismus 2.0. Herausforderungen, Möglichkeiten politischer Allianzen. Workshop mit Hannah Peaceman, Redaktionsmitglied der jüdischen Zeitschrift Yalta. Am 5.06., 5. Juni, abends, jüdische und weibliche Perspektiven auf die Protestbewegung G8 oder gegen die G20 und G7, auf die Protestbewegung in den 68ern, auf dem Podium Wolfgang Seibert, Esther Dischereit, Moderation Johannes Spohr. Am 6.06. überregional in Stuttgart, interessante Veranstaltung im Willy-Bleicher-Haus, Rechtspopulismus und Gewerkschaften, eine neue Studie. Und am 20.06. auch in Stuttgart, ich nenne die Veranstaltung, weil bestimmt diese Themen auch anderen, nicht nur in Stuttgart, interessieren, nachahmenswert, Clara Setkin, Initiatorin des Internationalen Frauentags und Vorkämpferin des Frauenwahlrechts. Soweit ein Teil der kommenden Veranstaltung. Nun erstmal wieder weiter in den Beitrag. Die Beiträge, die ich angekündigt habe und zitiere jetzt keine Zeit mehr ab, könnt ihr im Archiv nachhören.
Inzwischen ziemlich klar durch die Anklageerhebung gestern im Prozess 4.700 Transporter, aber sie werden natürlich und im Moment werden sie sogar ausgebaut.
Und Männern zu verdanken, in jener aufgewühlten Zeit für alle diese Rechte gekämpft haben, immer unter Einsatz ihres Lebens. In diesem Zusammenhang will ich die republikanischen Frauenvereine nennen. In Mannheim, in Fontarese, Kanton Concordia, der sich um politische Gefangene und Flüchtlinge kümmerte. Oder stellvertretend die Köpfe der Badischen Revolution. Friedrich Hecker und Gustav Struve, auch den städtischen Mannheimer Mehlwagmeister und späteren Hauptmann der revolutionären Bürgerwehr, Valentin Sträuber, der seine revolutionäre Haltung mit dem Tod bezahlen muss, wie viele andere. Die Revolution von 48. In Mannheim eine radikale Hochburg hatte, Teil einer europaweiten Bewegung gegen Absolutismus, Fürstenwillkür, Einstaaterei, Polizeistaat, Unrecht, politische Unterdrückung, Gesinnungsschnüffelei und auch in den Hunger des verarmten Proletariats.
So, nun noch, doch noch einige Veranstaltungshinweise und Hinweise auf weitere Webseiten, wo Mensch sich informieren kann. Über die Klassenkämpfe, zum Beispiel den am 26. Mai geplanten wieder nationalweiten Streiktag in Frankreich, gibt es Informationen wie immer im Lebernet und Informationen über die Wahl in Venezuela heute auf Amerika 21 und Direktübertragungen auf dem Fernsehkanal Telepolis. Was mir aufgefallen ist bei der Berichterstattung in den bürgerlichen Mainstream-Medien. Es gab ungefähr vor 2 Wochen in Griechenland Massenkundgebungen gegen die NATO und gegen die Einbeziehung Griechenlands oder der Zustimmung der Regierung, dadurch verharrt an ihren Zielen, zu imperialistischen Kriegen und natürlich mit der Forderung, die gesamte Antikriegsbewegung nicht nur in Europa stellt, NATO raus. Ein interessanter Hinweis noch in Bezug auf Fluchtursachen, Hintergründe auf German Foreign Policy gibt es einen Bericht, wie es der deutschen Regierung gelang, Nachfahren der Völkermorde des deutschen Kolonialismus zu erpressen und zum Beispiel die Regierung von Tansania davon abzuhalten, weiterhin Forderungen nach Entschädigung zu stellen. Die Analyse hat die Überschrift "Der Genozid, der nichts kostet", bezieht sich vor allem auf den Völkermord des deutschen Kolonialismus an den Nama und Herero. Gleiches Muster, keine Entschädigung der Okkupationsverbrechen, der Deportationsschäden und der Besatzungsschäden in Griechenland. Stichwort Zug der Erinnerungen und. Dieses Jahr, und ich bin mir sicher, auch das Festkomitee Karl Marx, sind noch 2 wichtige Veranstaltungen in der Region geplant. Erstens das Gedenken an die Novemberrevolution und ein regionales Tribunal zur Aufklärung der lokalen Nazi-Verbrechen, Brandstiftungen, Unaufgeklärten und der Rolle der Schlapphüte und der Regierenden dabei. So, jetzt läuft mir wieder die Zeit davon. Ein Hefttipp noch, Freidenker, Heft Nummer 1, 2018, Karl Marx zum 200. Geburtstag und die Veranstaltung Flucht, Asyl, Migration, wie kommen wir zu einer solidarischen Einwanderungsgesellschaft? Fachtagung der Linken Baden-Württemberg am 26. Mai von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Bürgerhaus Neckarstadt. Soweit die Ankündigungen. Es gäbe noch viel Hinweise, zum Beispiel die Themen der Zeitung Faktencheck Europa, die Themen im aktuellen Heft Antifa der VVN und zum Beispiel im Zusammenhang der auch von mir aufgenommenen Veranstaltungen Brasilien aktuell, Solidarität mit dem Movimento Sem Terra und so weiter und so fort. Das war die Grenzenlos-Sendung vom Mai 2018 und ciao, bis zum nächsten Mal.